Es hört nicht auf. Es wird bei mir wahrscheinlich mein Leben lang so bleiben und es wird in gewissen Situationen immer wieder auftreten. Aber ich verliere nicht mehr die Kontrolle deshalb über mich. Ich laufe nicht mehr davor weg. Und das ist eine Arbeit, die man sein ganzes Leben lang machen muss.
Willkommen zurück zu Open Talk Podcast, dem einfach ehrlichen Format mit Fabio Gresis. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, eingeschaltet hast und ich hoffe, du bist bereit für ein weiteres Interview. Bevor das Interview startet, will ich noch kurz was loswerden. Und zwar haben mich einige von euch in letzter Zeit immer mal wieder gefragt, wie laufen deine Interviews eigentlich ab? Triffst du dich mit deinen Leuten und ihr besprecht das Interview vorher ausgiebig, 5 Stunden lang, du weißt genau, worum es geht, ihr habt alle Fragen vorbereitet und wisst genau, wie das Interview so läuft. Und um vielleicht einfach einen kleinen Einblick zu geben, die Sachen hier sind komplett spontan. Ich weiß, bevor ich mich mit den Leuten hier an den Tisch setze, nicht mehr als ihr wisst, wenn ihr die Podcast-Beschreibung lest. Also ich weiß wirklich ganz, ganz grob, worum es geht. Und den Rest des Themas erarbeite ich mir irgendwie im Interview. Also ich habe nie irgendwelche Fragen vorbereitet. Ich habe manchmal vielleicht 1 oder 2 Backup-Fragen, die ich im allergrößten Notfall irgendwie fragen könnte, falls alles schief geht. Aber die habe ich bisher nie benutzt. Ich habe einfach drauf losgefragt. Und so sind die Interviews irgendwie nach und nach entstanden und ich glaube, damit bin ich bisher ganz gut gefahren. Was euch vielleicht auch irgendwie so ein bisschen die Angst nimmt, dass es hier irgendwie zwangmäßig herausgearbeitet wird oder so. Das ist nicht so. Es passiert einfach. Um vielleicht ein bisschen auf das Interview von heute einzugehen. Das Ganze bedeutet mir wieder ganz schön viel, weil es das erste Interview ist, was von einer Person kommt, die mich und den Podcast vorher überhaupt nicht gekannt hat. Und sich einfach bei mir gemeldet hat. Steffi ist auf den Podcast gestoßen durch NRVision. Das ist eine Plattform, wo es den Podcast auch zu hören gibt. Sie hat reingehört und hat irgendwann entschieden, ey, irgendwie mag ich den Typen. Vielleicht schreibe ich ihm einfach mal eine Mail. Und so kam das Ganze hier zustande. Sie hat mir eine Mail geschrieben, danach haben wir kurz telefoniert. Und dann war die Sache eigentlich festgemacht. Und dann saß sie relativ schnell hier auf dem Stuhl und wir haben das Interview aufgenommen. Und es hat mich total verwundert, wie ehrlich Menschen zu mir sind, die mich überhaupt nicht kennen. Und mich hat es total gefreut. Sie hat ihre Geschichte erzählt und es gab nicht einmal den Moment, wo ich mir gesagt habe, die Frage kannst du jetzt nicht stellen, das ist zu persönlich. Und es gab nicht einmal den Moment von ihrer Seite aus, dass sie irgendwie das Gefühl hatte, dass ich zu weit gegangen bin oder dass ich irgendwelche Fragen gestellt habe, die zu persönlich waren. Und ich finde es faszinierend, wie dieses Vertrauen zustande kommt, obwohl man sich das erste Mal wirklich sieht. Aber worum geht's heute? Und zwar hat Steffi Angststörungen mit Panikattacken und Agoraphobie. Agoraphobie ist das gleiche Wort wie Platzangst, nur ein bisschen medizinischer ausgedrückt. Und sie hat darüber gesprochen, wie es ist, wenn man diese Attacken hat, wenn der Alltag davon bestimmt wird und wie schwierig das ist, damit zu leben, offen damit umzugehen und wie schwer die Entscheidung war, sich irgendwann in psychologische Behandlung zu geben, weil sie wusste, dass das ist, was ihr hilft. Ich freue mich total, das Interview mit euch teilen zu können und möchte euch auch gar nicht weiter auf die Folter spannen. Es lohnt sich, bis zum Ende dran zu bleiben. Es gibt auch wieder eine Buchempfehlung von Steffi. Ich wünsche euch viel Spaß und ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen.
Open Talk Podcast. Einfach ehrlich.
Steffi, du bist die erste komplett Externe, die bei Open Talk Podcast ein Interview aufnimmt. Und zwar hast du dich von dir aus gemeldet, und es einfach gewagt, mich anzuschreiben. Und genau deshalb sitzt du jetzt hier. Und ich freue mich total, dass du hier bist. Ich würde sagen, um den Einstieg hier einfach zu finden, stell dich doch einfach mal vor. Wer bist du, wo kommst du her und was machst du?
Ich bin Stefanie, ich bin 39 Jahre alt. Ich komme aus Wuppertal und was mache ich? Ich sitze hier, um über Angst und Panikattacken zu reden.
Ich freue mich sehr auf das Thema und bin wirklich gespannt, was du gleich zu erzählen hast. Bevor wir so einsteigen ins Interview, möchte ich gerne noch dein Zitat hören. Was hast du heute mitgebracht?
Wer immer in die Fußstapfen anderer tritt, hinterlässt keine eigenen Spuren.
Ich finde es total cool, weil das in eine Richtung geht, dass man Leute dazu motiviert und sagt, macht euer eigenes Ding und lauft nicht einfach anderen Menschen hinterher, weil das nicht immer der richtige Weg ist. Finde ich total gut. Wie schwer fällt dir das über Sachen zu sprechen, die dich beschäftigen, über Gefühle, über einfach Sachen, die dir vielleicht nicht so gut gefallen haben, ernstere Themen?
Da habe ich eigentlich kein Problem mit. Also ich habe eine ziemlich offene Art inzwischen entwickelt. Ich musste ein bisschen daran arbeiten. Natürlich gibt es Sachen, die ich immer noch mit mir selber erstmal ausmache, aber ich gehe relativ schnell auf andere zu. Was mir schwerer fällt, ist, andere zu kritisieren, weil ich so ein harmoniesüchtiger Mensch bin. Aber generell, was mich betrifft, meine Gefühle, Emotionen oder auch die von anderen, kann ich wirklich offen über alles reden.
Ich meine, du kanntest mich ja jetzt überhaupt gar nicht vorher und hast mir trotzdem geschrieben. Also das war keine schwere Entscheidung für dich zu sagen, komm, ich schreibe einfach mal eine Mail.
Nö, was kann passieren? Ich meine, das Schlimmste, was hätte passieren können, wäre, dass du A, nicht antwortest oder B, dass meine Sache nicht interessant genug für dich ist. Das war auch der einzige Grund, warum ich erst gezögert habe zu schreiben, weil ich dachte, na, vielleicht ist das nichts irgendwie für ihn und vermutlich kommen schon 1000 Leute mit dem Thema auf ihn zu. Aber dann habe ich gedacht, oh, vielleicht auch nicht. Also probiere ich es einfach mal.
Ellie zum Beispiel in der Folge mit den Kopfschmerzen hatte genau dieselben Bedenken. Die hat auch gesagt, vielleicht ist mein Problem nicht groß genug, um hier im Podcast aufzutauchen. Und ich finde es, ich kann es verstehen, dass Leute die Gedanken haben, aber ich finde das so traurig, weil ich glaube, viele Leute da draußen sitzen, die sagen, mein Problem ist nicht wichtig genug oder ich habe die Aufmerksamkeit hier vielleicht nicht verdient. Und vielleicht kannst du jetzt auch einfach damit zeigen, dass es sich lohnt, einfach vielleicht eine Mail zu schreiben. Ich würde sagen, wir steigen einfach mal ins Thema ein. Du hast es eben kurz angesprochen, aber fass es vielleicht selber nochmal zusammen. Warum bist du heute hier?
Ich leide seit ungefähr 17 Jahren an Angst- und Panikattacken. Das bedeutet, ich habe besonders in Ansammlungen von Menschenmassen, also zum Beispiel Konzerte oder auch einfach im Supermarkt an der Schlange und ganz besonders in öffentlichen Verkehrsmitteln oder bei Situationen, aus denen ich nicht einfach weggehen kann, habe ich Angstattacken. Das äußert sich so, dass mein Körper so ein bisschen verrückt spielt und ich mich selber nicht mehr so ganz kontrollieren kann, dass ich im Grunde nur aus dieser Situation fliehen möchte. Und das hat sehr lange, lange Jahre mein Leben bestimmt. Und ich bin sehr viel in Vermeidungshaltung gegangen und habe viele Sachen nicht gemacht. Inzwischen ist es sehr viel besser geworden und ich gehe inzwischen offen damit um. Und möchte eigentlich auch, dass andere offener damit umgehen, weil ich finde, das kommt immer so ein bisschen zu kurz. Man ist immer, wenn man eine psychische Sache hat, so als total Gaga abgestempelt. Aber nur weil man ein psychisches Problem hat und vielleicht nicht so reagiert auf Situationen, wie andere das tun, heißt das nicht, dass man unzurechnungsfähig ist oder ein verrückter Massenmörder oder einfach völlig blöd in der Birne. Es ist einfach etwas, was zu einem gehört und man kann lernen, damit umzugehen.
Ich finde es total cool, was du gerade gesagt hast. Und das ist schon viel zu früh für so tiefgründige und zusammenfassende Fazite hier. Deshalb müssen wir ein bisschen am Anfang anfangen. Und zwar würde ich gerne wissen, wann ist das zum ersten Mal passiert? Also wann war der Moment, wo du gesagt hast, ich habe hier irgendwas, was vielleicht nicht normal ist?
Ich bin in meiner Kindheit in einer nicht ganz so glücklichen Familie aufgewachsen und habe schon relativ früh ziemlich düstere Stimmungen entwickelt. Das heißt, mit 8 Jahren saß ich das erste Mal beim Therapeuten. Und das hat sich so durch meine Kindheit ein bisschen gezogen und auch durch meine Jugend. Und so im Rückblick kann ich sagen, dass ich in meiner Jugend auch schon depressiv war. Ich habe es nur nicht gesehen oder nicht sehen wollen, weil ich immer dachte, ach, so ein Quatsch, das brauche ich nicht, das kriege ich selber hin. Und als ich dann so Anfang 20 war und in meine erste eigene Wohnung gezogen bin und das Leben ist halt passiert, das heißt, man musste sich selber um seine Sachen auf der Arbeit kümmern, da hatte man Stress, man musste seine Miete bezahlen, man musste gucken, dass alles passte. Und dieser ganze Stress, dieser Alltagsstress und ich weiß nicht, vielleicht auch andere äußere Reize führten dann dazu, dass es mir irgendwann wieder ein bisschen schlechter ging. Meine Stimmungen wurden trüber. Und eines Tages lag ich auf dem Sofa, habe mit meiner Mutter telefoniert und dann wurde mir ganz komisch. Das heißt, mein Kreislauf ist irgendwie, ja, zusammengebrochen. Mir war erst heiß, dann war mir kalt. Meine Hände haben geschwitzt, ich habe angefangen zu zittern, ich habe schlechter Luft bekommen. Und dann habe ich gedacht, okay, leg die Beine hoch, aber es wurde nicht besser, es wurde immer schlimmer. Dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, okay, lass mal auflegen, irgendwas passiert hier gerade. Bin auf den Balkon gegangen, habe die Tür aufgemacht, habe gedacht, okay, bisschen frische Luft. Und so nach 15, 20 Minuten war es dann vorbei und ich dachte, na, das war ja seltsam. Aber ab da passierte das immer öfter, regelmäßiger, es wurde schlimmer, es wurde intensiver und ich wusste einfach nicht, was mit mir passierte, bis ich irgendwann nach ein paar Wochen zum Arzt gegangen bin und gesagt habe, da ist was seltsam, das bedrückt mich, ich weiß nicht, was das ist. Und dann haben wir Untersuchungen gemacht, körperlich war alles in Ordnung und irgendwann hat er gesagt, ich glaube, dass sich bei Ihnen eine Angststörung entwickelt hat. Und ab da war es dann tatsächlich so, dass es wirklich so schlimm wurde, dass ich ein paar Wochen später auch gar nicht mehr meine Wohnung verlassen konnte, weil ich so Angst hatte, nach draußen zu gehen und dass es mir dann wieder schlecht geht.
Was hat dieser Arztbesuch mit dir gemacht? Hat das ganze Thema irgendwie verstärkt, weil für dich dann auf einmal auf dem Papier stand, oh, ich habe da irgendwas, also ich habe eine Krankheit?
Das war gar nicht diese, ja, damals noch gar nicht so gesicherte Diagnose, sondern das war eher so dieses, okay, ich habe den Schritt gewagt, ich bin zum Arzt gegangen und ich weiß jetzt, das ist wohl nichts Körperliches, das ist was Psychisches, wobei ich das damals auch noch nicht wirklich akzeptieren wollte. Ich habe halt immer noch gedacht, na, vielleicht ist es doch was Körperliches und die haben da nur was übersehen. Aber es hat so eine Art Lawine in mir ausgelöst. Das heißt, dieser ganze Druck und diese ganzen Mauern, die ich aufgebaut hatte, um das alles zurückzuhalten, das ist irgendwie alles ins Rutschen gekommen. Und ich glaube einfach, dass mein Körper dann gesagt hat, so, jetzt hörst du uns gerade hier mit Hirn und Herz und allem ein bisschen zu und jetzt zeigen wir dir einfach mal, wie dringend das ist. Und dadurch hat sich das halt immer mehr aufgebaut und es musste einfach was passieren. Ich glaube heute, mein Körper hat keine andere Möglichkeit mehr gesehen, mir das sonst zu zeigen. Ich habe ja nicht darauf reagiert, ich habe ja immer so getan, als wäre alles super. Und ja, das waren halt so die Alarmglocken, die dann losgingen.
Das ist so typisch für uns alle, dass wir, obwohl es uns nicht so gut geht, trotzdem nach außen hin versuchen und immer versuchen, die starke Persönlichkeit zu sein und jemand zu sein, der keine Schwächen hat. Wieso war dir das so wichtig, nach außen hin stark zu sein?
Ich bin ein ziemlicher Perfektionist, was mich selber betrifft. Bei anderen habe ich überhaupt gar kein Problem gehabt damals mit Schwächen oder irgendwelchen Problemen, die die Leute hatten. Aber bei mir selbst dachte ich immer, mich kann niemand lieben, wenn ich nichts leiste, wenn ich nicht perfekt bin, wenn ich nicht nach außen hin die Starke bin, wenn ich niemandem eine Schulter sein kann zum Ausweinen. Ich musste immer der Fels in der Brandung sein für andere, habe ich gedacht, damit man mich überhaupt mögen kann, damit ich einen Sinn für andere erfülle oder einen Zweck. Und das war dieses, bleib stark, halte einfach durch, es ist doch alles gar nicht so schlimm, übertreib halt nicht so. Bei mir selbst bin ich leider immer noch viel zu sehr darauf gepolt, dass alles stimmen muss. Und das hat mich damals halt extremst unter Druck gesetzt. Ich dachte, das kann ich halt, das brauche ich nicht zeigen. Das interessiert auch niemanden. Ich muss halt jetzt die Starke sein.
Woher kommt dieser Selbstperfektionismus? Hast du da irgendwie mal drüber nachgedacht? Also warum? Ich kenne das von mir selber, dass man immer versucht, der Stärkste und Tollste zu sein. Aber hast du mal darüber nachgedacht, wo das herkommen könnte?
Ich weiß ziemlich genau, wo das herkommt. Ich habe ja inzwischen einige Therapien gemacht. Und es ist tatsächlich so, dass ich durch das, was ich als Kind mitgemacht habe, Urvertrauen verloren habe. Das heißt, ich bin im Grunde ein Mensch, ich bin immer auf der Suche nach Liebe und Anerkennung. Und ich glaube, durch meine bloße Existenz das nicht erreichen zu können. Und das ist so dieses, liebt mich, ich gebe euch auch was dafür. Und dieses euch was dafür geben ist halt dieses perfekte Ich. Dieses perfekte, ich kann dies für dich tun, ich kann das für dich tun, ich bin immer für dich da, ich löse deine Probleme für dich. Das habe ich früher extrem viel gemacht, habe ich jetzt Gott sei Dank aufgegeben. Aber daher kommt das. Das ist einfach ganz stumpf gesagt, die Suche nach Liebe und Anerkennung.
Das Problem da ist, glaube ich, dass viele dann darauf reagieren und sagen, das wird mir zu viel.
Ja.
Dass es selbstverständlich wird, wenn die wissen, du bist immer da, du hilfst. Und in Problemsituationen, klar, die Steffi kommt, dass das irgendwann nicht mehr wertgeschätzt wird, oder?
Ja, das war tatsächlich so. Also ich habe durch die ganzen Jahre, ich bin ja durch verschiedene Phasen gegangen. Ich habe ganz viele Entwicklungen mitgemacht. Ich habe hart an mir gearbeitet. Und dadurch habe ich auch Freunde verloren, wo es dann eben nicht mehr selbstverständlich war, dass ich da war. Also ein Beispiel ist mein damals bester Freund, der lebte in der Nähe von Hannover und ich lebte damals noch in Hamburg und der wollte übers Wochenende kommen. Ich hatte gerade einen neuen Job angefangen und ich war total fertig. Und ich brauchte das Wochenende einfach, um mich zu regenerieren. Und ich wusste, ich brauche diese Zeit für mich. Ich habe keine Lust, abends noch auf die Reeperbahn zu gehen und Party zu machen. Und ich dachte, er würde das verstehen. Ich habe gesagt, ich würde dich gerne sehen, du kannst sehr gerne zu mir kommen, aber wenn du Party machen willst, geh mit anderen Leuten, ich habe da kein Problem mit, ich gebe dir meinen Wohnungsschlüssel, du kannst die ganze Nacht wegbleiben, kommst einfach wieder, wenn du willst, legst dich aufs Sofa und schläfst. Und er hat so verletzend darauf reagiert, weil er dann zu mir meinte, ah, das ist jetzt wieder die Kacke, die du da hast und stellst du dich immer noch so an und du willst mich eigentlich gar nicht da haben. Und ich habe zu ihm gesagt, nein, ich brauche nur die Zeit, um wieder zu mir zu kommen. Ich kann mit Stress nicht mehr so umgehen und das ist mir einfach zu viel. Und er ist richtig verletzend geworden und daraufhin habe ich dann gemerkt, okay, der akzeptiert nicht, wie ich wirklich bin oder wie ich wirklich fühle. Dann ist der Kontakt auch abgebrochen. Und so habe ich einige Leute verloren, weil die dann im Endeffekt nicht akzeptieren konnten, wie ich wirklich bin, wenn ich meine Bedürfnisse äußere.
Das klingt für mich gerade so, als hätte er dir vorgeworfen, dass du dich irgendwie hinter deiner Krankheit versteckt hast. Mhm. Würdest du rückblickend sagen, dass es Momente gab, wo du das irgendwie als Ausrede benutzt hast oder so? Oder hast du?
Es gab Momente, wo ich das als Ausrede benutzt habe, ja. Ich habe das damals nicht so gesehen, aber so im Rückblick weiß ich, dass es Momente gab, wo ich mich einfach auch drücken wollte vor der Arbeit, die ich mit mir selbst anstellen musste, um wieder im Leben klarzukommen. Ich habe mich sehr viel in gewissen Zeiten auf andere gestützt und habe immer gesagt, ja, aber ich kann das doch nicht, weil ich zum Beispiel nicht alleine einkaufen gehen kann. Ich kann das doch nicht, weil ich nicht alleine mit der U-Bahn fahren kann. Und habe dann eigentlich immer auch Sachen abgesagt, wenn ich dachte, nee, ich habe da jetzt eigentlich nicht so die Kraft für, wobei ich manchmal glaube, dass es einfach auch nicht die Lust darauf war. Ich hat dann irgendwie gesagt, ja, du hast einfach nicht die Kraft dafür, das ist schon okay. Aber manchmal war es dann schon so, dass ich im Nachhinein gemerkt habe, nee, du hattest keine Lust, dich dieser Sache jetzt auszusetzen, dich zum Beispiel in den Zug zu setzen, von Bremen nach Hamburg zu fahren, um deine Freunde zu treffen, weil dir das jetzt zu anstrengend ist. Und das sind dann wirklich so Momente gewesen, wo ich gemerkt habe, nee, ich verstecke mich da jetzt hinter. Ich benutze das als Ausrede, heute geht's mir nicht so gut, ja, da kann ich nicht so gut mit umgehen, nee, lass mal, ich schieb das weg. Oder eben auch dieses überall Rettungspunkte zu haben. Überall Leute zu haben, wo ich weiß, okay, wenn es mir jetzt schlecht geht, kann ich da hingehen. Aber das waren alles Krücken. Das waren im Grunde Krücken, auf denen ich mich gehalten habe, aber mir selber damit die Kraft genommen habe, auf eigenen Beinen zu stehen.
Wann kam der erste Moment, wo du gesagt hast, diese Krücken müssen weg? Ich muss anfangen, an mir selber zu arbeiten. Das ständige Stützen auf andere Leute oder quasi wegschieben nichts bringt, wenn ich nicht in mir anfange, was zu ändern.
2006 im August.
Das ist genau.
Ja. Das war so, dass ich damals, ich habe halt noch in Bremen gewohnt und habe bei einer Firma gearbeitet, wo ich mich quasi tot gearbeitet habe. Also ich bin morgens um 5 in die Firma gefahren und habe bis 10 Uhr abends gearbeitet. Ist alles ein bisschen kompliziert. Es hatte halt damit zu tun, dass ich in eine andere Abteilung gewechselt habe und die Arbeit sehr viel war und ich das einfach nicht geschafft habe und meine ehemalige Abteilungsleiterin dann meinte, ja, Sie können hier nicht einfach den Stift fallen lassen, dann müssen Sie die Abteilung jetzt auch noch bedienen. Es war einfach so viel und ich habe das einfach immer weiter alles auf meine Schultern genommen. Ich war aber wirklich, wirklich am Ende. Wenn ich durch die Flure in der Firma gegangen bin, habe ich das Blut in meinen Ohren rauschen hören, wirklich laut. Ich habe die Leute nicht mehr verstanden um mich herum. Und das hätte mir eigentlich schon so ein Zeichen sein müssen, hallo, Ende deiner Kräfte, es geht nicht mehr, irgendwas passiert hier. Ich habe aber immer weitergemacht und eines Morgens wollte ich zur Arbeit fahren, stehe an der Bushaltestelle um die Ecke bei uns und der Bus kam und ich konnte nicht einsteigen. Stattdessen bin ich weinend zusammengebrochen an der Bushaltestelle und war ein Häuflein Elend. Ich bin irgendwie noch nach Hause gekommen. Ich habe damals in der WG gewohnt und meine Freundin dann so, was ist los, was ist passiert? Ich weiß nicht, ich kann plötzlich nicht mehr, ich kann da nie wieder hingehen, ich weiß nicht, was los ist. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, okay, was passiert hier? Du hast dich so fertig gemacht, jetzt ist Ende. Es geht einfach nicht weiter. Und ab dem Moment war ich für 7 Monate krankgeschrieben. Ich hatte wirklich den totalen Zusammenbruch. Und dann habe ich mit einer Beraterin von meiner Krankenkasse damals die Entscheidung getroffen, okay, ich gehe in eine Klinik. Ich muss Hilfe haben und ich muss akut und den ganzen Tag Hilfe haben. Und ab diesem Moment habe ich gedacht, ich möchte mich nicht mehr auf andere verlassen. Ich möchte wieder so weit ins Leben zurückkommen, dass ich selber für mich sorgen kann, dass ich stark bin, dass ich auf meinen Beinen stehe, dass ich aber trotzdem auch mit meinen Schwächen leben kann. Und das war eigentlich so der Beginn der Sache und der wirklichen Arbeit daran.
War es eine schwere Entscheidung, irgendwann zu sagen, ich mache das jetzt?
Ja, total. Ich hatte wahnsinnige Angst davor. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt in so eine Klinik gehe, dann werde ich abgestempelt. Dann bin ich in so einer, blöd gesagt, Ballerburg. Wir haben das, also als wir in der Klinik waren, damals selber immer so genannt. Und dann sieht mich jeder nur noch als die Frau, die nicht klarkommt im Leben, die völlig neben der Spur ist, die einfach überhaupt nichts schafft, die keine Verantwortung übernehmen kann. Also das war für mich alles so, du hast versagt. Du hast auf ganzer Linie versagt. Du hast einfach alles in den Sand gesetzt. Und ich weiß auch noch, als ich damals dann in die Klinik gekommen bin, ich bin mit dem Zug hingefahren, wo ich heute gar nicht mehr weiß, wie ich das geschafft habe, weil das ja wirklich so schlimm war, die Jahre davor. Ich habe 3 Jahre lang, bin ich in keinen Zug mehr gestiegen, weil es einfach nicht ging. Und ich bin in den Zug gestiegen und bin da hingefahren. Ich glaube, ich war einfach total betäubt. Dann habe ich eingecheckt, in Anführungsstrichen. Die haben mich auf mein Zimmer gebracht und ich habe 3 Stunden da gesessen. Ich habe nur geweint. Und ich hatte wahnsinnige Angst davor, die Leute da kennenzulernen. Und ich dachte, mein Gott, was sind das hier? Bestimmt alles komische Typen. Und ich bin bestimmt die Normalste hier, aber eigentlich bist du doch auch gar nicht normal. Also in mir war so ein Sturm irgendwie. Alles war durcheinander. Es war wirklich extrem schwer, das durchzuziehen. Aber im Nachhinein betrachtet, war es eine der besten Entscheidungen, die ich getroffen habe.
Ich finde das unglaublich interessant, dir gerade zuzuhören und irgendwie mal so ein Einblick in den Kopf von jemandem zu bekommen, der sich mit sowas auseinandersetzt. Ich meine, es ist alltäglich, dass Leute abgestempelt werden als depressiv und gehen in die Klinik, sucht die Hilfe. Aber wie das in einer Person dann tatsächlich aussieht und was für Gedanken man sich macht, da habe ich mir persönlich selber nie Gedanken drüber gemacht. Und ich würde gern wissen, da war ja was, was nicht normal war, was eine Krankheit war, was dich irgendwie gefordert hat. Und das hat dich ja dazu gezwungen, dich mit dir auseinanderzusetzen. Du musstest dich ja wirklich dann kennenlernen und verstehen, warum das so ist.
Ja.
Hast du da irgendwie was über dich gelernt? Oder und wenn ja, was?
Ich habe jede Menge über mich gelernt. Ich kann wahrscheinlich 3 Bücher darüber schreiben, wie viel ich über mich gelernt habe. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich ein ganz anderer Mensch bin, als ich immer dachte. Weil ich mich ständig verstellt habe. Ich habe so viele Masken getragen in meinem Leben, dass ich hinter diesen Masken vollkommen verschwunden bin. Ich musste die wirklich alle Schritt für Schritt abtragen. Die Tochter, die immer tut, was ihr gesagt wird, die versucht, ihren Eltern zu gefallen, damit sie sie weiter lieben. Die Freundin, die immer da ist, um Probleme zu lösen, die immer zuhört und sich selbst hinten anstellt. Die Angestellte, die einfach sich bis zum Umfallen kaputt arbeitet. All diese Dinge, und da waren noch 1000 mehr, die musste ich alle Schritt für Schritt abtragen. Und das war nicht nur für mich hart, sondern natürlich auch für mein ganzes Umfeld, weil die mich auch neu kennengelernt haben. Wir haben in der Klinik zum Beispiel Gruppentherapien gemacht. Es gibt in so einer Gruppentherapie sitzt man halt mit mehreren Leuten zusammen und jeder erzählt so in einer Stunde über sein Problem und die anderen beleuchten das dann nochmal oder stellen Fragen. Das hilft ganz gut, sich selber zu reflektieren, weil man eben nicht nur mit seinen eigenen Gedanken beschäftigt ist. Und bei mir wurde eine Gegenüberstellung gemacht. Das bedeutet, ich kann zwar kurz anschneiden, in meiner Familie gab es einen Onkel, mit dem ich echt Probleme hatte, der mich halt nie wirklich ernst genommen hat, der meine Grenzen nicht akzeptiert hat und vor dem ich auch in gewisser Weise ein bisschen Angst hatte. Und genau diesen Onkel hat quasi ein anderer Patient gespielt. Und ich dachte erst, ach, was für ein Quatsch. Ja, das nehme ich doch sowieso nicht ernst, dass der da sitzt. Und dann war es aber so, dass wir angefangen haben zu sprechen. Und plötzlich war es so, diese Person sitzt im Grunde vor mir. Und ich habe genau diese Gefühle gefühlt, die ich ihm gegenüber immer hatte. Und es ging darum, dass ich mich gegen ihn durchsetzen sollte in einer Argumentation. Und am Ende habe ich da gesessen und ich habe so geweint und konnte nichts mehr sagen. Und das war ein Moment, wo ich gemerkt habe, Moment, was machst du? Wieso ordnest du dich ihm so unter? Warum bist du so wertlos? Wieso fühlst du dich so schwach ihm gegenüber? Und solche Momente gab es halt so oft, wo ich gemerkt habe, was bist du eigentlich für ein Mensch? Du bist ganz anders, als du immer dachtest. Und dieses Arbeiten, das passierte wirklich über Monate und eigentlich über Jahre. Eigentlich ist es heute noch. Man lernt jeden Tag was über sich. Man muss sich halt mit sich selbst beschäftigen und auf sich hören.
Wenn du die Chance hättest und jetzt nochmal mit der Steffi reden könntest, die vor der Entscheidung steht, dass sie jetzt in die Klinik fährt, dass sie vielleicht überlegt, diesen Klinikaufenthalt erst anzutreten, was würdest du dir mit auf den Weg geben, wenn du das jetzt machen könntest?
Ich glaube, ich würde ihr sagen, pass auf, es ist okay, Angst davor zu haben und es ist okay, nervös zu sein, aber du wirst dein Leben dadurch in eine Richtung lenken, die du ewig nicht mehr gesehen hast. Du wirst einen Weg gehen können, von dem du dachtest, dass er gar nicht mehr existiert. Du wirst dein eigenes Leben zurückgewinnen, du wirst Vertrauen in dich selbst lernen und du wirst lernen, dass die Menschen um dich herum, die für dich immer so fehlerlos aussehen, alle voller Fehler sind. Und dass keiner, niemand, niemals perfekt ist und dass das vollkommen okay ist. Und das gilt auch für dich selber.
Was mich an der Stelle noch interessiert, du hast eben gesagt, dass du auch Angst davor hattest, wie andere Leute darauf reagieren, dass du als die Verrückte abgestempelt wirst, als die, die in der Klapse war. Wie war das, als du wieder nach Hause kamst, als du auf Menschen zugegangen bist und dass Menschen auch, ich meine, du hast ja auch neue Leute kennengelernt und du bist wahrscheinlich offen mit dem Thema umgegangen. Gab es Momente, wo du als die Verrückte abgestempelt wurdest?
Erstaunlicherweise nicht. Es ist so, dass ich während oder kurz vor der Zeit der Klinik habe ich mein ganzes Leben neu gestaltet. Das heißt, ich bin aus Bremen weggezogen, ich bin nach Hamburg gezogen, ich habe da übergangsweise bei einer Freundin gewohnt, war dann, kurz nachdem ich bei ihr untergekommen bin, eben diese 12 Wochen in der Klinik, habe mir dann in Hamburg eine eigene Wohnung gesucht, musste mir einen neuen Job suchen, weil ich meinen alten in der Zeit gekündigt hatte. Und das war alles so, okay, hier passiert gerade ganz viel. Das heißt, in der Zeit hatte ich gar nicht so wirklich Zeit, darüber nachzudenken, ob mich irgendjemand als verrückt abstempelt oder nicht. In den ersten Jobs, die ich nach dieser Zeit in der Klinik hatte, habe ich noch gar nicht so darüber geredet. Da habe ich noch geguckt, wem kann ich vertrauen. Gerade was so Chefs angeht, ist es ja immer ein bisschen schwierig. Ich hatte immer Angst, meinen Job zu verlieren. Wenn die merken, okay, da ist irgendwas, vielleicht ist die nicht 100% zuverlässig oder vielleicht fällt die irgendwann aus für eine längere Zeit. Oder vielleicht dreht sie irgendwann ab und bringt hier Mitarbeiter um. Ich meine, natürlich ist es nicht so. Ja. Aber man macht sich ja irgendwie so seine Gedanken. Und das hat mich eigentlich auch immer so ein bisschen belastet in den Jobs. Bis ich dann irgendwann gedacht habe, wie blöd bist du eigentlich? Du hast jetzt so hart daran gearbeitet, dass du wieder einigermaßen normal ins Leben gehen kannst. Natürlich war die Arbeit nicht beendet, aber ich habe mir da selber Steine in den Weg gelegt und dann habe ich irgendwann entschieden, nö, du bist jetzt komplett offen damit. Natürlich gehe ich nicht in ein Vorstellungsgespräch und erzähle, hallo, ich war 7 Monate krankgeschrieben und 12 Wochen davon war ich in einer psychosomatischen Klinik und dann habe ich noch 1 Jahr ambulante Therapie gemacht. Wollen Sie mich einstellen? Schönen guten Tag. Das mache ich natürlich nicht. Aber wenn irgendwie ein Thema in die Richtung geht oder sich das ergibt oder so, dann rede ich mit Mitarbeitern darüber, mit Kollegen und ich rede auch mit meinen Chefs darüber. Meine Chefs jetzt wissen das. Die wissen das komplett. Die wissen auch, dass ich im Moment wieder eine nicht so gute Phase habe. Meine Kollegen wissen das alle. Ich habe auch bei mir auf der Arbeit jetzt öfter mal schon Angstattacken gehabt. Und das war nicht so witzig. Aber dadurch, dass mein Umfeld das weiß, kann ich sehr viel einfacher damit umgehen. Ich muss das nicht unterdrücken. Ich sag halt, ja, ist gerade nicht so toll und kann vielleicht gerade jemand mit mir runtergehen, eine Runde um den Block oder so. Das funktioniert. Und es funktioniert sehr viel besser als diese ganze Versteckerei. Aber es ist schon eine Überwindung, anderen das zu sagen. Aber es hat nie jemand drauf reagiert und gesagt, was, das hast du? Oh mein Gott, du bist ja total irre in der Birne. Nein, die meisten, die mich kennenlernen, haben erstaunlicherweise ein komplett anderes Bild von mir. So oft sagen die mir, Steffi, du bist so selbstbewusst, du hast vor nichts Angst, du gehst auf alles so locker zu. Und ich denke mir immer nur so, okay, eigentlich sieht das in mir ganz anders aus. Und wenn die dann erfahren, was mit mir los ist, sind die wirklich erschrocken, weil sie mich nie so eingeschätzt hätten. Aber ich glaube, man kommt sich dadurch ein Stück näher, weil man einfach eben nicht diese unfehlbare Person ist, die man da in den Augen des anderen ist, sondern man hat eine Schwäche und Schwächen machen eben nicht nur angreifbarer, sondern eben auch greifbarer für andere.
Du hast ja gerade schon kurz angeteasert, dass diese Angstattacken nicht weg sind. Hast du einfach angefangen und akzeptiert, dass sie Teil von dir sind?
Einfach angefangen und akzeptiert, ja. Einfach ist das nicht. Nach der Klinik, habe ich ja eben schon gesagt, habe ich 1 Jahr ambulante Therapie gemacht. Also das heißt, ich bin jede Woche einmal zum Psychotherapeuten gegangen. Ich habe eine Verhaltenstherapie gemacht. Das heißt, man lernt in dieser Verhaltenstherapie, den Situationen ausgesetzt zu werden, vor denen man Angst hat. Und man lernt, in die Angst reinzugehen. Bei mir zum Beispiel das Bahnfahren. Meine Aufgabe war halt öfter, mich in Hamburg in die U-Bahn zu setzen und einfach rumzufahren, ohne Ziel. Und dabei mich nicht hinter Musik in den Ohren zu verstecken oder hinter einem Buch, um mich abzulenken, sondern ganz bewusst da zu sitzen, Leute anzugucken, zu schauen, was passiert um mich herum, Menschen in die Augen zu schauen, was für mich lange ein Problem war. Und wenn dann die Angst kommt, das auszuhalten, das ist tatsächlich das Schwerste, was man tun muss, wenn man diese Probleme hat, aber es ist das, was am besten hilft. Man darf nicht weglaufen davor. Man muss einfach akzeptieren, okay, das kommt jetzt und das wird ein richtig beschissenes Gefühl, aber es geht in 15, 20 Minuten auch wieder weg und du wirst daran nicht sterben. Wenn ich heute zum Beispiel im Zug oder im Bus sitze und ich habe das, klar geht's mir beschissen. Klar denke ich mir, boah, nee, ich will jetzt nicht, dass das irgendjemand mitbekommt oder so. Und klar zähle ich die Minuten, bis ich aussteigen kann. Aber ich steige eben nicht mehr vorher aus. Ich gehe der Situation nicht mehr aus dem Weg. Ich halte das aus. Ich sitze dann da. Ich bin schweißgebadet. Ich krieg kaum noch Luft. Ich denke mir, okay, konzentriere dich auf was anderes. Es gibt halt auch so Übungen, die man machen kann. Wo sehe ich blaue Dinge? Ich konzentriere mich auf diese blaue Dinge. Ich zähle etwas oder so. Das sind so Sachen, um das Gehirn ein bisschen runterzufahren, aber trotzdem hält man diese Gefühle aus. Und wenn man das eben immer wieder macht und immer wieder in dieser Situation sitzt und es immer wieder aushält, dann ist das ein Training fürs Gehirn, denn das Gehirn wird neu programmiert und merkt, Moment, da passiert gar nichts Schlimmes. Das, wovor du jetzt Angst hattest, das ist manchmal einfach auch gar nicht ersichtlich, warum das gerade passiert, das tut dir überhaupt nichts, das ist nicht schlimm. Und dann wird es immer weniger und weniger. Es hört nicht auf. Es wird bei mir wahrscheinlich mein Leben lang so bleiben und es wird in gewissen Situationen immer wieder auftreten. Aber ich verliere nicht mehr die Kontrolle deshalb über mich. Ich laufe nicht mehr davor weg. Und das ist eine Arbeit, die man sein ganzes Leben lang machen muss.
An der Stelle würde mich total interessieren, ob du das Ganze total verfluchst, ob du sagst, ich hasse es, dass ich das habe. Oder gibt es einen kleinen Teil in dir, der vielleicht sagt, es ist eigentlich gut, dass das da ist, weil mir das dabei hilft, mich kennenzulernen, mich dazu zwingt, über mich hinauszuwachsen und Dinge zu tun, die ich vielleicht niemals tun würde, wenn ich das nicht hätte.
Früher habe ich das verflucht. Früher dachte ich, warum muss ich das mitmachen? Ich will das nicht und ich will einfach nur mein Leben wieder haben. Aber inzwischen bin ich dankbar dafür. Klar, nicht dafür, dass es mir so geht. Also niemand will das fühlen. Und ich sage auch oft zu Leuten, sei froh, dass du es nicht nachvollziehen kannst. Ich wünsche das niemandem. Das ist nichts, was du deinem Feind wünschen solltest. Das ist echt nicht schön. Aber das hat mich in einer gewissen Weise stärker gemacht. Das hat mich dazu gezwungen, mich mit mir selbst auseinanderzusetzen. Ich bin mir meiner selbst sehr viel mehr bewusst, als ich es jemals vorher war. Und ich bin mir auch meiner Umgebung und den Leuten um mich herum sehr viel mehr bewusst. Ich kann sehr viel besser Stimmungen spüren. Ich merke, wenn es anderen Leuten nicht so gut geht. Ich kann gut auf andere Leute eingehen. Und ich bin einfach auch ein Mensch, zu dem die anderen gerne kommen, um zu reden. Und ich helfe immer noch gerne. Ich weiß, wo meine Grenzen liegen. Und die will ich inzwischen auch wirklich schützen. Aber so hätte ich mich niemals entwickelt, wenn das nicht gewesen wäre. Wenn das nie passiert wäre, wäre ich nicht der Mensch, der ich heute bin. Und ich bin der Meinung, dass jeder Mensch, der so eine Entwicklung macht, jetzt nicht unbedingt mit dieser Krankheit im Hintergrund, aber sich so mit sich selbst auseinandersetzt, einfach nur stärker werden kann.
Ich würde gerne nochmal so eine richtig bewusste Zusammenfassung. Du hast jetzt wirklich viel erzählt und ich habe gerade wirklich sehr gespannt zugehört, weil viele Sachen dabei waren, die ich noch nie so gehört habe. Was würdest du selber als Schlussfazit hier ziehen? Was kann man aus deiner Geschichte mitnehmen? Was kannst du den Leuten mitgeben?
Für mich ist das so, dass ich denke, egal was einem im Leben passiert, egal wie scheiße es einem geht, egal wie sehr man denkt, von hier an geht es nicht weiter. Ich weiß nicht, wie ich jemals da wieder rauskommen soll. Das stimmt nicht. Es gibt immer wieder einen Weg daraus. Man sieht den nicht immer, aber er ist da. Und man muss ihn nicht unbedingt alleine finden. Man kann immer um Hilfe fragen. Sollte man sogar. Denn der Mensch ist ein soziales Wesen. Und es ist immer wichtig, jemanden zu finden, der einen auch ein bisschen Halt gibt. Aber im Endeffekt ist da nichts, was einen davon abhält, sein Leben zu leben und das Leben auch zu genießen. Egal wie mies gerade alles ist, du kommst wieder auf die Beine. Es funktioniert und man darf das nicht aufgeben. Es gibt so viel, was im Leben noch kommt und wofür es sich lohnt zu leben und wofür es sich lohnt, diese ganze Arbeit und diesen ganzen Mist auf sich zu nehmen und einfach weiterzumachen. Und es wird immer Rückschläge geben, aber ich bin hier. Ich hatte Zeiten, wo ich dachte, ich schlitze mir einfach die Pulsadern auf. Ich kann das nicht mehr ertragen. Ich kann es nicht mehr. Aber ich bin hier und ich würde um nichts in der Welt jetzt einfach sagen, okay, ich blase mir das Licht aus, weil das einfach alles viel zu schön ist und viel zu wertvoll, egal wie stressig gerade alles ist, egal wie schlecht es einem gerade geht. Nein, es ist trotzdem alles schön und man kann über diese Dinge hinwegkommen und man kann lernen, damit zu leben und sie als einen Teil von sich selbst anzunehmen und glücklich dabei sein.
Steffi, dafür gibt's die Ghetto-Faust.
Ah, Ghetto-Faust. Yeah.
Ich finde es total cool, dass du, also wir kannten uns beide gar nicht. Wir haben eine E-Mail geschrieben und wir haben einmal telefoniert und du warst gerade so ehrlich und das freut mich so, dass du das gerade irgendwie alles rausgelassen hast und dass die Leute, ich glaube, da können viele Leute was mitnehmen. Ich bin total dankbar, dass du das hier geteilt hast. Falls ihr genau dasselbe tun möchtet, was Steffi getan hat, dann meldet euch einfach bei mir, schickt mir eine E-Mail, schreibt mir auf Social Media und ich würde mich freuen, wenn ihr demnächst hier sitzt und eure Geschichte teilt. Du hast auch noch eine Buchempfehlung mitgebracht, ein Buch, was thematisch ein bisschen passt, und was hast du da, was du den Leuten empfehlen kannst?
Das Buch, das ich empfehlen würde, ist Mängelexemplar von Sarah Kuttner. Da schreibt sie über ihre eigene Depression und es geht auch so Richtung Angstzustände. Nicht so ausführlich, aber das ist eigentlich eine ganz gute Literatur, um sich mal einzulesen. Wenn man selber nicht betroffen ist, dann hilft es einem ein bisschen zu verstehen, was überhaupt passiert in einem Menschen. Und wenn man selber betroffen ist, dann ist es sehr interessant nachzulesen, wie sie das auch geschafft hat, da wieder ein bisschen rauszukommen und ja im Grunde ihre Schwächen und ihre Probleme auch anzunehmen. Das fand ich sehr schön, als ich das gelesen habe. Das hat mich sehr berührt.
Gut, das lassen wir einfach so stehen. Es geht, wie gesagt, nicht hier rum, irgendwelche Bücher zu verkaufen oder zu promoten. Ob ihr das Buch am Ende des Tages lest oder nicht, ist uns beiden, glaube ich, relativ egal. Vielleicht könnt ihr aber was daraus mitnehmen. Zum Schluss kann ich nur sagen, Steffi, danke, dass du hier warst, deine Geschichte mit uns geteilt hast und ja, dankeschön.
Bitteschön.
Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und wir hören uns nächste Woche wieder hier mit frischem Interviewmaterial. Und was es sonst noch kurz zu sagen gibt, ist, dass Open Talk Podcast in den kommenden Tagen jetzt auch in Düsseldorf das erste Mal in der Zeitung auftauchen wird. Wann und wo, das lasse ich euch auf den Social Media Kanälen wissen. Also schaut da vorbei, abonniert das Ganze und folgt Open Talk Podcast. In 7 Tagen gibt's wieder neues Material. Bis dahin wünsche ich euch eine erfolgreiche Woche und bis nächsten Sonntag.